Super, da sind wir alle ein bisschen wieder erfrischt und wach. Wenn man hier sitzt im Gottesdienst, dann guckt man sich so ein bisschen um, wenn man nicht immer hier ist und guckt, was so die Sachen vorne bedeuten. Und das Kreuz ist ja klar für uns alle so ein toller Spruch, dass ohne den Heiligen Geist nichts geht. Und dann habe ich diesen Stock entdeckt und habe immer zu überlegt, was der wohl zu bedeuten hat hier in eurer Gemeinde. Ist das... Steffen, hast du den da hingestellt? Aha. Also, es kann auch ein Wohlklang sein. Ich lege den mal wieder beiseite, nur falls ich ihn nachher noch brauchen sollte. All you need is love. Dieses alte Lied der Beatles, 1967 entstanden, bewegt mich immer, wenn ich das höre. All you need is love. Und heute Morgen wird es um diese Liebe gehen. Nicht um die Liebe, die die Beatles verstreuen wollten, sondern um die Liebe, die Gott für uns hat. Neulich kam unsere kleinste Enkeltochter, Yumi. Hallo, hallo. Genau. Die kam auf mich zugelaufen, ist auf meinen Arm gesprungen, hat mich geküsst und hat gesagt, Opa, ich hab dich lieb. Ich finde es schön, dass meine größten Enkeltöchter das auch noch machen. Die springen mir nicht mehr auf den Arm. Aber zumindest sagen sie mir das ab und zu, Opa, ich hab dich lieb. Das macht was mit einem Opa, das kann ich euch nur sagen. Da geht einem nicht nur das Herz auf, sondern am liebsten würde man das Portemonnaie rausholen. Und würde sagen, wie viel Taschengeld hast du noch? Bei der kleinen Yumi kann ich das nicht machen, die hat das ganz selbstlos getan. Vermutlich, weil sie sich von mir auch geliebt weiß, angenommen weiß. Der Text, über den ich heute ein paar Gedanken weitergeben will, ist ein sehr, sehr bekannter Text. Ein Text, der im Johannesevangelium weitergegeben wurde. Johannes beschreibt eine Situation, in der Jesus in der Nacht Besuch bekommt. Und zwar kommt ein sehr ausgebildeter Theologe zu ihm, ein Pharisäer, damals sehr angesehene, fromme Leute, die darauf achteten, dass das Gesetz des Mose erfüllt wird und die auch auf alle anderen Regeln sehr achteten, die so ihre Vorfahren erlassen hatten. Die Juden hatten ja hunderte von Regeln, und die haben also ihr ganzes Leben darauf ausgerichtet, möglichst alle diese Regeln einzuhalten. Dieser Mann kommt zu Jesus und sagt zu Jesus mitten in der Nacht, er sagt zu ihm, wir wissen, dass du von Gott gesandt bist. Wir wissen das, also wir wissen das, wir Frommen. Du bist von Gott gekommen, denn sonst könntest du gar nicht so viele Wunder tun. Und dann fängt Jesus an, mit ihm ein Gespräch zu führen und die Bibelleser kennen das. Da sagt Jesus also, wenn du begreifen willst, wer ich bin, dann müsstest du noch mal geboren werden. Das kann man als Mensch so einfach mit seinem bisschen Verstand, den man mitbekommen hat oder mit dem bisschen mehr Verstand, den du dir erarbeitet hast, damit kann man das nicht begreifen. Und dann sagt Jesus im Verlauf dieser Unterhaltung, ein paar Verse und die lese ich euch vor. Die sind überliefert worden. Da sagt Jesus, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, über den ist das Urteil damit schon gesprochen. Bis dahin sehr bekannte Verse, stimmt's? Wir kennen die alle. Also zumindest die Frommen unter uns. Die wissen, na klar, Johannes 3, Vers 16 ist der Kernvers. Übrigens mein Lieblingsvers in der Bibel. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Wie sehr sehen sich Menschen danach, geliebt zu werden? Wie gerne halten wir Händchen? Guck mal hier vorne. Ich hoffe, ihr macht das in 50 Jahren auch noch. Wir sind schon über 50 Jahre verheiratet. Kann ich euch sagen. Aber, voilà. Ja, genau, genau. Aber wie gerne tun wir das? Und wenn du deinen Partner neben dir hast, kannst du im Gottesdienst ruhig zwischendurch mal rüberfassen. Und ihm sagen, du bist noch da. Wie toll das ist, geliebt zu sein. Und wie schlimm das ist, in einer Gesellschaft zu leben, wo so viele Menschen sich nach Liebe sehnen und diese Liebe nicht bekommen. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wir reden alle von Klimawandel und dass es immer wärmer wird, aber im Verhältnis untereinander wird es immer kälter. Die Bibel sagt, die Liebe wird erkalten. Und man muss sagen, also wir leben in dieser Zeit, wo das sehr greifbar ist. Wir haben neulich ein paar Statistiken bekommen, da war ich doch ein bisschen erschrocken. In unserem Land, Deutschland, ein sehr reiches Land, wo wir uns frei entwickeln können, werden in jedem Jahr, Achtung, Achtung, 66.400 Kinder aus der Familie herausgenommen, weil ihr Wohl gefährdet ist. Kindeswohlgefährdung. 66.400 Kinder. Kannst du dir das vorstellen, was mit diesen Kindern geschieht? Die kommen natürlich in ein Kinderheim oder wenn es ihnen richtig gut gehen sollte, dann kommen sie in eine christliche Wohngemeinschaft. Wir arbeiten immer noch dran, dass es bei uns wirklich gut wird und dass die Kinder, die bei uns leben können, wirklich auch Liebe erfahren. Aber 66.000 Kinder, wie viele Familien sind da betroffen und welche Entwicklung müssen wir in unserem Land da erleben? 47.000 Anzeigen wegen sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen jedes Jahr. Können wir uns das vorstellen? Was das mit jemandem macht? Ihr habt hier in Neuruppin 33.400 tralala Einwohner zurzeit. Habe ich heute Morgen extra noch gegoogelt. Könnt ihr euch das vorstellen, diese Zahlen, wenn du mal ein bisschen mitrechnest? Zweimal Neuruppin jedes Jahr aus der Familie herausgenommen. Für die, die finanzkräftig sind unter euch, und die mal mitrechnen wollen, was so Steuern sind und so. Ein Platz von einem Kind kostet etwa 200 Euro jeden Tag. Mal 66.000. Ungefähr 1,3 Millionen oder Milliarden. Millionen. Jeden Tag, die wir ausgeben müssen, weil in unserem Land so viele Familien sind, die nicht mehr Liebe leben können, die ein falsches Bild haben von der Sehnsucht, die sie in ihrem Herzen haben und von der sie glauben, dass sie diese Sehnsucht stillen müssen mit allen möglichen Dingen. Wenn man es nicht mit Geld kann, dann macht man es mit Leistung, dann versucht man es mit allem Möglichen. Wir haben diese Sehnsucht in uns, die nach Erfüllung sucht. Diese Sehnsucht nach Liebe, nach Anerkennung, nach einem wohlschätzenden Wort. Ich mag dich. Ist noch was anderes, wenn der Opa das zu seinen Eltern sagt, als wenn ein 19-jähriger junger Mann kommt. Aber wir sehnen uns doch alle danach. Wir sehnen uns doch danach, dass jemand kommt und sagt, du bist wertvoll. Du wirst gebraucht. Auch wenn du im Moment noch nicht weißt, wo, aber du wirst gebraucht. Du bist nicht abgeschrieben, nur weil du die Arbeit verloren hast, sondern da ist jemand, der dich liebt. Und wie sehr sehen wir uns danach, dass wir den kennenlernen. Ob du es glauben willst oder nicht, diese Sehnsucht steckt in dir wie in mir. Ich freue mich, wenn jemand sagt, das hast du gut gemacht. Ich freue mich, wenn jemand sagt, du, also da ist noch Luft nach oben, aber du schaffst das. Ich freue mich, wenn jemand kommt und sagt, du, also gut, dass du da bist. Immer wenn ich hier nach Neuruppin komme und die Tür geht auf und ich komme hier rein und da sind Leute, die freuen sich. Dann macht was mit mir, na klar. Da geht man ganz anders nach vorne auf die Bühne. Weil man weiß, die Leute hören dir gerne zu. Und da muss ich mich also nicht anstrengen, sondern das hat was mit meinem Wesen zu tun, mit mir. Und ich freue mich, wenn ich fröhliche Gesichter im Gottesdienst sehe und niemand einschläft. Ich werde mir sehr viel Mühe geben, dass wir hier nicht die Glocken läuten müssen, um alte Leute aus der Kirche zu transportieren, sondern dass ihr alle fröhlich nach Hause geht. Und darum muss die Kirche ein Ort sein, wo Menschen ermutigt werden. Die Kirche muss ein Ort sein, wo Menschen sagen, ich bin angenommen, ich weiß das, ich bin geliebt, ich gehe hier raus mit all meinen Problemen, mit denen ich gekommen bin, die nehme ich teilweise auch mit, aber ich bin ermutigt, weil ich weiß, ich gehe nicht allein durch diese Welt. Ihr Lieben, das ist so wichtig zu wissen, wir haben als Christen, auch wenn es noch so eine traurige Erfahrung ist in unserer Zeit, wir haben als Christen eine gute Botschaft. Meine Enkelkinder haben mir erzählt, die waren letzte Woche zu einer Bibelschule unterwegs und waren im Altersheim. Und die haben mir erzählt, mit welchen Leuten sie da so in Kontakt kamen. Und einer, der war so richtig doll verbittert. Ich will das nicht nachmachen, wie der sich also benommen hat, aber es ist so, dass manche im Altersheim sitzen und nicht nur die Eltern, sondern sie selbst warten irgendwie auf ihr Ableben. Weil sie verbittert sind und weil sie nicht die Sehnsucht gestillt bekommen, die sie nötig hätten, um auch in Krankheit und Not und Alter froh ihren Weg gehen zu können. Ihr Lieben, ich bin inzwischen also auch schon ein bisschen älter geworden, aber eins habe ich mir vorgenommen, nicht verbittert werden. Jeden Morgen will ich beten dafür, dass die Freude vom Herrn meine Stärke bleibt. Und dass ich nicht anfange, rumzumeckern und rumzumurren. Davon haben wir schon genug Leute in unserem Land. Und wir als Christen, wir haben eine Botschaft. Und immer, wenn ich auf eine Bühne darf, will ich das sagen. Meine Botschaft, es geht um eine Person und diese Person hat einen Namen. Und dieser Name ist Jesus Christus. So fing bei mir eigentlich dieser Dienst in Oranienburg an. Ich habe das bestimmt hier schon mal erzählt. Bin eingeladen worden nach der Wendezeit, nach dem Mauerfall 1990 zum runden Tisch der Jugend. Alle waren zusammen, die irgendwie mit Jugendarbeit zu tun hatten. Die ganzen politischen Kräfte, auch Pfarrer waren dabei. Und wir haben zusammen überlegt, was bloß werden wird nach dieser schlimmen Zeit, als die Mauer fiel und alle Angst hatten, dass jetzt die Drogen kommen und der Sex und alles Mögliche. Und dann saßen wir da und wir haben also richtig jammervolle Stunden erlebt. Und dann hat Gott zu mir gesprochen, er hat gesagt, pass auf Junge, steh auf und sag den Leuten, du hast eine Lösung. Und immer wenn ich hier vorne stehe, dann sage ich das, ich habe eine Lösung für die Probleme, mit denen du hier gekommen bist und für die Probleme unserer Zeit. Und wenn alles um uns herum zerbricht, einer bleibt, der war, der ist und der kommt. Und er hat einen Namen und dieser Name ist Jesus. Und damals, zitternd, bin ich aufgestanden. Beim Rundtisch der Jugend, da habe ich gesagt, möchte auch mal was sagen. Alle haben rumgejammert. Und da habe ich gesagt, also ich muss Ihnen sagen, ich habe eine Lösung. Wow. Und dann habe ich gesagt, und diese Lösung hat einen Namen. Und dieser Name ist Jesus Christus. Ich habe mich wieder hingesetzt, weil ich dachte, was jetzt kommt. Und ausgerechnet dieser Typ von der SED-PDS, so hießen die damals noch, heute haben die ja ihren Namen mehrfach gewechselt, man weiß gar nicht, wo die geblieben sind alle, aber irgendwo sind sie wieder niedergekommen. Jedenfalls, der hat gesagt, na denn, macht ihr doch mal was. Dann macht ihr doch mal was. Weißt du, ich glaube, davon wollte Jesus reden. Ich glaube, davon wollte Jesus diesem Menschen, der sich an Regeln gehalten hat und sein Leben dafür geopfert hat, dass diese Regeln von allen eingehalten werden, Jesus wollte dem etwas mit auf den Weg geben. Du bist geliebt und Liebe braucht immer ein Gegenüber. Liebe braucht immer ein Gegenüber und Liebe will immer bewiesen sein. Als Christen wissen wir das. Gott ist Liebe. So sagt es sein Wort. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wir wissen das. Aber diese Welt da draußen, die nach Liebe sich sehnt, die weiß das nicht. Und die sucht nach einem Beweis dieser Liebe. Darum redet Jesus in diesem Text. Und er sagt, dass er selbst, Gott, diesen Beweis liefert, indem er seinen Sohn, also Jesus selbst, auf diese Welt schickt. Und er sagt, ich bin der lebendige Beweis der Liebe Gottes. Und dann schreibt Johannes weiter, dass dieser Sohn Gottes auf diese Welt gekommen ist und dass Gott seine Liebe darin beweist. Und dass Christus für uns gestorben ist. Wenn wir das glauben, so schreibt Johannes weiter, wenn wir das glauben, liegt darin die Erlösung für uns und unsere Probleme. Liebe sucht immer nach Beweisen. Liebe möchte immer bewiesen werden. Also wenn man heiratet und sich verspricht, fürs ganze Leben treu zu sein, dann ist es ein toller Tag, stimmt's? Dann ist es super. Man erinnert sich 3 Tage noch an die Feier und man weiß genau, was es zu essen gab. Und das findet man alles so super und so toll. Aber nach 50 Jahren, da lebt man nicht vom Essen auf der Hochzeitsfeier. Man lebt nicht davon, dass es toll war, auch nicht von der Predigt des Pastors, obwohl es bestimmt toll war. Aber da lebt man nach 50 Jahren nicht mehr, sondern man lebt von den Beweisen der Liebe an diesem Tag. Wenn man sich morgens in die Arme nimmt, der Kuss am Abend, dieses Verzeih mir und ich vergebe dir, ich mag das, wenn meine Frau mich in den Arm nimmt. Und ich glaube, sie mag das auch, wenn ich sie in den Arm nehme. Sie mag das. Weißt du warum? Nicht, weil das ein Ritual für uns ist, sondern weil es ein kleines Zeichen unserer Verbundenheit, unserer Liebe ist. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er selbst den Beweis dafür angetreten hat. Er sandte seinen Sohn und ließ ihn am Kreuz für uns sterben. Johannes schreibt gleich am Anfang des Evangeliums, er kam in die Welt und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die wollten ihn gar nicht. Und dann steht da denen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Ihr Lieben, wir haben diese Botschaft schon so oft gehört. Aber wir dürfen und müssen uns jeden Tag daran erinnern, dass Gott seine Liebe zu uns beweist, nicht bewiesen hat irgendwann mal, sondern dass dieser Tod des Christus am Kreuz Gültigkeit hat an jedem neuen Tag. Wenn schon im Alten Testament uns gesagt ist, dass er am Kreuz unsere Krankheit getragen hat, dass er unsere Sünde auf sich genommen hat, dass er will, dass wir Frieden haben, dann will dieses Wort des Christus, dieses Wort Gottes aus dem Alten Testament, will sich beweisen an jedem neuen Tag. Wir leben nicht davon, dass wir irgendwann mal Ja gesagt haben zu Jesus. Wir leben nicht davon, dass wir irgendwann mal getauft wurden, sondern ich glaube, wir leben davon, dass wir eine lebendige Beziehung zu diesem Christus haben an jedem Tag. Wenn wir krank wären, dass wir uns daran erinnern, er ist am Kreuz für unsere Krankheit gestorben. Wenn wir traurig sind, dass wir uns daran erinnern dürfen, er ist es, der uns ermutigt. Darum lesen wir sein Wort. Darum schauen wir in die Bibel, weil wir wissen, aus diesem Wort fließt uns Kraft zu an jedem Tag. Er will unsere Kraft erneuern, Tag für Tag. Wir sagen diese Worte so dahin, aber manchmal leben wir diese lebendige Beziehung zu Christus gar nicht mehr. Als Jesus auferstanden war, traf er sich mit seinen Jüngern. Am See, so wie in den ersten Tagen. Und dann aß er mit ihnen zusammen. Und dann nahm er sich den Jünger beiseite, der ihn in einer sehr entscheidenden Phase seines Lebens verraten hat, verleugnet hat, Petrus. Und dann stellt er Petrus diese Frage, mit der wir uns auch beschäftigen müssen. Petrus, hast du mich lieb? Der Beweis der Liebe Gottes hat immer Folgen. Die hat Folgen für mich und die kann Folgen für dich haben. Diese Folge, dass wir plötzlich konfrontiert sind mit dieser Frage, wenn Gott uns so sehr liebt, was macht das mit uns? Bringt es uns dahin, dass wir diese Liebe erwidern, nicht nur mit Worten, sondern mit unserem ganzen Leben? Meine Frau freut sich, wenn ich ihr sage, Schatz, ich hab dich lieb. Der Opa greift zum Portemonnaie, wenn die Enkel ihn umarmen und ihm sagen, Opa, ich hab dich lieb. Welche Folgen hat das, dass Gott dir heute Morgen sagt, deine Sehnsucht nach Liebe, nach Anerkennung, deine Sehnsucht nach neuem Mut, die kann gestillt werden durch meine Liebe. Was macht das mit dir? Führt es dahin, dass du sagst, Jesus, ja, ich liebe dich auch. Und dann bleibt es ja nicht bei Worten. Meine Frau wäre sehr enttäuscht, wenn denn nur bei Worten bliebe und sie alleine den Müll raustragen müsste. Wenn ihr ihr vor der Ehe versprochen habt, die Sterne vom Himmel zu holen und anschließend nicht schaffe, den Müll zum Container zu schleppen. Natürlich erwartet sie von mir, dass ich mich einsetze für diese Liebe. Natürlich möchte sie gerne, dass ich ihr zeige, dass ich sie liebe. Natürlich möchte Gott gern, dass du ihm zeigst, dass du ihn liebst. Natürlich möchte Gott gern, dass du berührt wirst von seinem Geist, der dich an sein Herz zieht. Natürlich möchte gern, dass du die Umarmung des Heiligen Geistes spürst, dass du merkst, seine Kraft kommt auf dich. Aber weißt du, worüber Gott sich noch mehr freut? Wenn du diese Liebe erwiderst. Und davon spricht das Johannesevangelium. Jeder, der an ihn glaubt, so sagt Gottes Wort, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Haben wir uns schon mal Gedanken gemacht über das ewige Leben? Wir denken, das ist also nur was für alte Leute oder für sehr Kranke, die sich damit trösten, irgendwie nach dem Tod geht es weiter. Wir Christen wissen das. Es wird ein Leben in der Gegenwart Gottes sein. Wir werden mit ihm zusammen sein. Es wird kein Leid mehr sein, keine Tränen. Und du kannst alles in der Bibel nachlesen. Aber stell dir vor, dieses ewige Leben beginnt schon hier. In dem Moment, wo du Ja sagst zu Jesus. Am Freitag hat eure Ehe begonnen. Stimmt's? Genau. Und ich wünsche euch, dass ihr in Ewigkeit zusammenbleibt. Toll. Das wünsche ich Gott übrigens auch. Da, wo wir Ja gesagt haben zu ihm, da möchte er den Hauch der Ewigkeit in unser Leben hineingeben. Und ich bin so glücklich und so froh, dass ich einen Hauch von dieser Ewigkeit in meinem Leben spüre. Dass ich weiß, ich bin unabhängig von dem, was um mich herum passiert. Ich ärgere mich über manche Sachen fürchterlich. Also wer am Freitag die Eröffnung von der Olympiade gesehen hat und diese ganzen Künstler, die da aufgetreten sind und dann auch noch das Abendmahl verunglimpft haben, dieses Bild vom Abendmahl. Also da schwillt mir der Kamm. Aber ich weiß eins, ich bin geliebt von dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich weiß, über all den Dingen steht der Herr. Unabhängig, was mit mir war, unabhängig, was ich erlebt habe. Wir Christen, wir schleppen ja so viel Kram mit uns rum manchmal, dass uns der Hauch der Ewigkeit gar nicht erreichen kann. Wir haben unsere Vergangenheit, wir haben unsere Enttäuschung, enttäuschte Liebe ist was ganz Schlimmes. Enttäuscht euch nicht. Das ist was ganz Schlimmes, wenn man Liebe weitergeben wird und wird nicht akzeptiert. Wenn man sich vorstellt, jemanden zu heiraten und der heiratet dann eine andere, da bricht eine Welt zusammen. Das kann ganz furchtbar sein. Und das kann dazu führen, dass wir blockiert sind für das, was Gott in unserem Leben tun will. Das kann dazu führen, dass wir einen Käfig um uns herum aufbauen und Gottes Liebe nie an uns herankommt. Wir leben in unserer Blase und fühlen uns da irgendwie wohl, aber wir sind nicht wirklich frei. Dieses Wort der Bibel, wen Christus frei macht, der ist wirklich frei. Das möchte ich erleben, mehr und mehr. Und darum sagt uns Paulus schon, dass wir alles ablegen sollen, was uns irgendwie trennt von Gott. Jakobus, im Jakobusbrief, Jakobus sagt das, Entschuldigung. Deshalb trennt euch von aller Schuld und allem Bösen. Nehmt bereitwillig Gottes Botschaft an, die er wie ein Samenkorn in euch gelegt hat. Sie hat die Kraft, euch zu retten. Jakobus gibt uns eine ganz tolle Wahrheit weiter. Ey, beschäftigt euch nicht so sehr mit eurer Vergangenheit. Da zieht euch der Teufel immer wieder runter. Beschäftigt euch nicht so sehr mit den Dingen, die schiefgelaufen sind, sondern richtet euren Blick nach vorn auf Jesus. Wir haben das vorhin so schön gesungen, dass wir das wollen und dass wir uns das wünschen, nach vorn zu gehen, auf Jesus zu sehen. Aber im Alltag, ganz ehrlich, seid ihr noch alle da? Im Alltag fällt uns das manchmal wirklich schwer. Das ist wie ein Gummiband in unserem Leben. Und darum kommt es darauf an, diese Gummibänder zu zerschneiden und in die Arme Gottes zu laufen, seine Liebe anzunehmen und diese Liebe zu erwidern. Ihr Lieben, in uns allen steckt eine Sehnsucht. Und heute Morgen will ich eine kleine Sehnsucht von euch stillen. Ihr seid wirklich wertvoll in Gottes Augen. Er hat euch schon immer geliebt. Noch bevor überhaupt an euch zu denken war, hat er euer Leben geplant. Kannst du dir nicht vorstellen, aber so sagt es sein Wort. Dem ganzen Volk Gottes sagt er, ich habe dich je und je geliebt, ich habe dich bei deinem Namen genannt, du gehörst zu mir. Und auch wenn es zu dem Volk Israel gesagt wurde durch einen Propheten, kann man das auch ganz persönlich für sich nehmen. Heute Morgen sagt Gott zu dir, du eigentlich gehörst du zu mir. Und hier stehe ich mit meinen ausgebreiteten Armen. Man kann das Kreuz auch so deuten, dass Gott selbst dasteht, sich annageln lässt für uns. Mit ausgebreiteten Armen, um dir zu sagen, es gibt ein Zuhause. Und dort wartet Gottes Liebe auf dich. Und ich will euch herzlich einladen, vielleicht zum ersten Mal zu reagieren auf diese Liebe Gottes. Wegzusehen von den schlimmen Dingen dieser Welt und hinzusehen auf ihn, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er wird uns sagen, was zu tun ist. Wir müssen nicht krampfhaft überlegen, was jetzt dran ist. Wir dürfen uns einfach lieben lassen und diese Liebe erwidern. Vielleicht ist in dir viel Enttäuschung. Du hast schon so oft gebetet. Vielleicht ist in dir so viel Frust, weil niemand dich anerkennt, weil niemand dich will, weil du dich allein fühlst. Jesus ist da. Auch heute Morgen. Und er will dich in seinen Arm nehmen. nun kann er das nicht so ganz praktisch und darum hat er ein paar Leute hierher geschickt, die würden das gerne stellvertretend für ihn tun. Wenn du möchtest, dass für dich gebetet wird und die Liebe Gottes dich neu erfüllt, deinen Blick weglenkt von den Sorgen dieser Welt, hinlenkt zu dem, der sagt, eure Sorge werft auf ihn, denn er wird für euch sorgen. Ich glaube daran und ich habe das so oft erlebt. Ich bin jemand, der also mit Jesus unterwegs ist und nicht immer der große Held ist. Aber ich weiß, in aller Schwachheit darf ich sagen, in ihm bin ich stark. Und so möchte ich weiterleben. Und so möchte ich da tun, was wir vorhin gesungen haben. Solange ich lebe, solange ich atme, singe ich von der Güte des Herrn. Gott segne euch mit seiner Liebe, mit seiner Güte. Gott schenke euch, dass ihr in den dunklen Zeiten eures Lebens euch daran erinnert. Hey, Schatz, wir gehören zusammen. Und wir bleiben zusammen. Und wir werden uns wiedersehen. Wir werden bei ihm sein. Weißt du, das ist der Trost. Ich bin so oft in meinem Leben mit kaputten Leuten zusammen gewesen. So oft mit Teenagern, die missbraucht wurden, die von zu Hause weggelaufen sind, denen das Jugendamt geholfen hat, aus einer unsäglichen Situation herauszukommen. Ich habe mit ihnen zusammengesessen und manchmal mit ihnen geweint, weil ich keine praktische Lösung wusste. Manches Projekt ist in unserer Stadt dadurch entstanden, dass dort Gott mir gesagt hat, rede nicht nur, sondern tu was. Aber ich weiß, ohne die Liebe Gottes würde ich diese ganzen Sachen nicht verkraften. Ich weiß das. Und wenn ich diese Zahlen lese, die ich euch vorhin vorgelesen habe, dann werde ich nicht mutlos. Weil ich weiß, ich kenne den, dessen Name die Lösung ist. Für die Probleme dieser Welt, für mein Problem und auch für deins. Und darum herzliche Einladung, in die Arme Gottes zu laufen. Amen. Ich möchte beten und dann singen wir noch ein Lied, ja? Unser Vater im Himmel, ich danke dir für deinen guten Heiligen Geist, der jetzt hier mitten unter uns ist. Und der uns an dein Herz zieht. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du Möglichkeiten hast, die wir uns nicht vorstellen können, um unsere Sehnsucht zu stillen. Dass wir unabhängig werden von den Dingen, die auf dieser Welt auf uns einströmen und abhängiger werden von dir. Dafür bete ich. Und wenn jemand unter uns ist, der eine große Sehnsucht danach hat, diese Liebe Gottes neu zu erfahren, hab doch den Mut und stell dich einfach hin. Ich stehe auch. Du kannst einfach aufstehen vor Gott und ihm zeigen, ich möchte das. Ich möchte ganz neu diese Liebe Gottes oder zum ersten Mal diese Liebe Gottes erfahren. Ist jemand unter uns? Stell dich einfach mit hin und da will ich für dich beten. Ja, jetzt dürfen alle die aufstehen, die sich nicht trauen. Ihr könnt trotzdem aufstehen jetzt. Okay. Herr Jesus, du siehst in unser Herzen. Und ich will besonders für all die beten, die jetzt hier stehen und will dich bitten, Herr, dass du dein Wort Wirklichkeit werden lässt in ihrem Leben. Still du ihre Sehnsucht. Hilf ihnen, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und in die Zukunft zu schauen, in der du auf sie wartest. So segne und behüte euch ganz besonders der lebendige Gott, der uns in Christus begegnet und in seiner Kraft, in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Okay. Sag mal ganz laut. Ja, machen wir nach dem Lied. Gut. Nicht, dass wir hier irgendwas über wie viele Jahrhunderte, Jahrtausende dieses Gebet immer wieder gebetet wird. Ist ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis zur Liebe Gottes. Und darum lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne und behüte euch Gott, der Allmächtige, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Er begleite euch durch diese Woche, er schütze euch und gebe euch seinen Frieden. Amen. 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 Einen schönen Sonntag euch noch. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Dann herzliche Einladung zum Gebet, wer gerne möchte. Wir beten gerne für dich. Ansonsten freue ich mich auf das nächste Mal irgendwann wieder. Ach, Kaffee gibt es drüben. Genau.